Hat eigentlich das Wichtigste, was heute dran ist, schon gesagt. Und der hat es auch sehr gut zusammengefasst und gesagt. Kleinen Moment, ich muss ja noch einen Augenblick das einrichten. Ich habe einmal schon gepredigt aus diesem Text, aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 11. Kapitel, und das ist das Vaterunser. Die Jünger sind zu Jesus Christus gekommen und haben ihn gebeten, er soll sie beten lehren. Und Jesus Christus hat ihnen ein kurzes Gebet vorgebetet und hat gesagt, so sollt ihr beten. Dieses Gebet ist ein Mustergebet, denn es umfasst die wichtigsten Anliegen von unseren Gebeten. Ich lese das Gebet noch einmal komplett durch, es ist ganz kurz. Und Paul hat auch schon gesagt, dieses gleiche Gebet ist auch im Matthäusevangelium im 6. Kapitel, Verse 9 bis 13 zu finden. Ich lese aus dem Lukasevangelium 11 vom 2. Vers. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie auch im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir haben schon diesen Anfang in der letzten Predigt darüber gesprochen, dass wir zu Gott beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Wir haben darüber gesprochen, wie kann ein Mensch Gott Vater ansprechen? Was muss da geschehen? Gott muss dem Menschen ein neues Leben, einen neuen Anfang schenken. Heute wollen wir über drei weitere Bitten oder drei Worte sprechen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Diese drei Aussprachen sind in der griechischen Form, also das Neue Testament ist ja in der griechischen Sprache geschrieben, die sind in einer Befehlsform geschrieben. Es ist nicht eine Bitte, Herr, bitte, auch nicht eine Tatsache, dein Name wird oder ist geheiligt, sondern es ist ein Ausruf, eine Aufforderung an Gott. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille soll geschehen werden. Was bedeutet heilig? Das Wort selbst, heilig, was bedeutet es?
Abgesondert.
Abgesondert ist schon einmal sehr gut gesagt. Die ursprüngliche Bedeutung vom hebräischen Wort heilig ist kadosh und es bedeutet so wie abgetrennt, abgesondert. Meine Frage, können Menschen heilig sein, können sie haben Menschen ein Heil, das sie weitergeben können? Können wir den Namen des Herrn heiligen? Was meint ihr? Wenn die Bibel sagt, dann können wir, ja. Aber wenn wir die Bibel genau untersuchen, werden wir merken, dass heilig im wahrsten Sinne ist nur Gott. Und nur Gott hat das Heil, das wirkliche, richtige Heil. Ich lese aus der Offenbarung, aus dem 15. Kapitel, Vers 4. Wer soll dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du alleine bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Gott alleine ist heilig. Es gibt keinen Zweiten in dieser Welt,
der heilig wäre. Gott ist heilig, das heißt, er hat keine Gemeinschaft mit der Sünde. Das Böse verabscheut Gott. Und dazu gibt es sehr viele Bibelstellen, welche das belegen. Aber die Bibel sagt auch, dass alles, was Gott sich zu Diensten nimmt, das wird auch heilig. Zum Beispiel im Alten Testament war der siebte Tag, weil er Gott geweiht war, war der siebte Tag, der Sabbat, heilig. Wenn Gott diesen Tag nicht heiligen würde, wenn Gott diesen Tag nicht füllen würde, würde dieser siebte Tag sein wie jeder andere Tag in unserem täglichen Leben. Aber sobald dieser Tag für Gott ist, wenn Gott diesen Tag für sich in die Hand nimmt, ist das ein heiliger Tag. Und Christen haben im Neuen Testament angefangen, den Tag der Auferstehung zu heiligen. Und somit ist für uns der Tag der Auferstehung ein besonderer Tag, ein Feiertag, eine Freude. Als weiteres sagt die Bibel, dass Gott sich die Stadt Jerusalem zum Eigentum gemacht hat. Und deshalb nennt die Bibel vielfach die Stadt Jerusalem die heilige Stadt. Zum Beispiel in Nehemia 11,1 oder Jesaja 52,1. Viele Orte in der Bibel werden heilig genannt. Zum Beispiel der heilige Berg Zion in Jerusalem. Oder auch ein Gebäude, der Tempel, der war ein heiliger Tempel. Warum? Weil Gott dieses Gebäude sich zu Diensten genommen hat. Weiter, ganz banale Dinge, zum Beispiel die Priester hatten Kleider, die sie angezogen haben, wenn sie in den Gottesdienst gegangen sind. Und die Bibel sagt zu Aaron, oder Mose sagt zu Aaron, er soll für die Priester heilige Kleider anfertigen. Und sobald dieses Kleid, also das, was der Priester anzieht, für den Gottesdienst gedacht ist, ist das ein heiliges Kleid oder heilige Kleider. Alle Geräte an der Stiftshütte waren heilige Geräte. Da hat ein Schmied eine Zange gemacht, mit der man Kohle anfassen kann. Oder ein Messer oder Schalen. Es waren genau die gleichen Schalen, wie die zum Beispiel auf dem Markt verkauft werden. Und ein Messer war genau das gleiche wie jedes andere Messer. Aber wenn das Messer für die Dienste am Tempel verwendet wird, dann waren das heilige Geräte und diese heiligen Geräte durfte man nicht für andere Dinge nehmen, sondern sie waren heilig, weil sie Gott geweiht waren. Und im Neuen, Gott hat sich ein Volk zur Seite genommen, ein besonderes Volk. Das war das Volk Israel. Und die Bibel nennt das Volk Israel das heilige Volk. Ich habe jetzt mehrere Dinge genannt. Ich will nicht die Zeit verbrauchen, um alle Bibelstellen nachlesen. Aber wenn jemand diese Bibelstelle haben möchte, der kann sie heute alle haben. Und Gott hat zum Volk Israel im zweiten Buch Mose im 19. Kapitel Vers 6 gesagt, ihr werdet mir ein heiliges Volk sein. Und es gibt noch viele andere Bibelstellen. Und im Neuen Testament nennt Gott alle Christen Heilige und Geliebte. Also ein jeder, der in der Gemeinde war, der wurde zum Beispiel vom Apostel Paulus als ein Heiliger genannt. Wusstet ihr, dass Paul ein Heiliger ist? Dass Regina eine Heilige ist? Also Heilige sind nicht Menschen mit besonderen Verdiensten, sondern wenn Gott sie in seine Hand genommen hat, damit sie für ihn leben, in diesem Augenblick, wo Paul erlaubt hat, dass Gott ihn, sein Leben in seine Hand nehmen kann, ist Paul ein Heiliger geworden. Und darum lesen wir auch vielfach in der Bibel, zum Beispiel Philipper 1, Vers 1. Da steht geschrieben, Paulus und Timotheus, Knechte Christi, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Alle Christen in Philippi waren Heilige und Paulus schreibt an sie einen Brief und er sagt, ihr alle, weil ihr in der Gemeinde seid, weil Christus euch in seine Hand genommen hat, seid ihr Heilige und Geliebte. Ist doch schön, nicht wahr? Können wir den Namen des Herrn heiligen? Wir haben schon gelesen, wir selber haben kein Heil. Ira Bartel, die ist nicht eine Frau, die hier einen heiligen Schein hat und sie läuft irgendwo durch die Gegend und ihr Heil wird den anderen übertragen. Wir selber haben kein eigenes Heil. Wie können wir den Namen des Herrn heiligen? Ich will das auf eine einfache Weise erklären. Seht ihr, dass hier Licht brennt? Wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen, aber das Licht ist von euch abgewandt, nicht wahr? Aber wenn ich so halte, könnt ihr da schon mal was sehen? Wenn ich so halte, könnt ihr was sehen? Versteht ihr? Es blendet sogar. Ihr könnt schlecht reinschauen. Warum? Das Licht scheint in den Spiegel hinein und der Spiegel strahlt das Licht weiter. Das ist das, was wir als Heilige tun sollten, wie wir den Namen des Herrn heiligen können. Ein eigenes Licht sind wir nicht. Aber wenn wir erlauben, dass der Herr auf uns ranleuchtet und wir das Leuchten des Herrn weiter in die Welt ausstrahlen, dann heiligen wir den Namen unseres Herrn. Wann und wie wird der Name des Herrn geheiligt? Ich will zwei Dinge nennen und das solltet ihr euch bitte merken. Wie können wir den Namen des Herrn heiligen? Erstens, wenn wir wie ein Spiegel das Heil Gottes in der Welt aus unserem Leben weiter leuchten lassen. In uns wohnt der Heilige Geist und der Heilige Geist ist heilig. Seine Gegenwart, die Gegenwart des Heiligen Geistes, macht uns heilig. Wir lesen im Römerbrief, Römer 1, Vers 4, da steht geschrieben, nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt als Sohn Gottes, in Kraft durch die Auferstehung der Toten. Hier ist geschrieben, dass der Geist Gottes, er heiligt. Und darum möchte Jesus, dass wir uns von jeder Sünde frei halten, damit Gottes Heil durch unser Leben strahlen kann. Die Bibel sagt, er, Gott, ist heilig. Und weil Gott heilig ist, sollten auch wir mit aller Kraft das anstreben, dass wir ein heiliges Leben führen. Pavel und Viktoria sind an sich keine Heilige. Aber wenn Gott heilig ist und er in ihr Leben kommt, dann möchte Gott, dass sein Heil in ihrem Leben, wie sie miteinander umgehen, wie sie mit anderen Menschen umgehen, dass sie ihr das Heil Gottes ausstrahlen. Und deshalb heißt es für Viktoria und für Pavel, dass sie jede Sünde, die in ihrem Leben zu finden ist, dass sie diese Sünde wegtun aus ihrem Leben, damit das Heil Gottes durch sie richtig strahlen kann. Ich fasse diesen Spiegel manchmal im Bad an und nach einer kurzen Zeit ist der Spiegel beschmutzt. Bevor ich hier gefahren bin in den Gottesdienst, habe ich einen Putzlappen genommen und habe versucht, den Spiegel wieder sauber zu kriegen. Das ist unsere Aufgabe, Sünde wegzutun aus dem Leben, damit Gott in unserem Leben zu sehen ist. Und so lese ich zwei Bibelstellen aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. die uns zeigen, dass wir jede Sünde aus unserem Leben wegtun sollten, damit der Name Gottes strahlt, damit der Name Gottes in unserem Leben zu sehen ist. Wenn jemand aus der Welt die Lydia zum Beispiel oder die Katja anschaut und dann sagen sie, oh, wie ist ihr Leben anders? Anders als bei den anderen Menschen in der Welt. Warum? Weil Gott sie geheiligt hat. Ich lese aus 1. Thessalonicher 4, Vers 3, da steht geschrieben, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Gott möchte, dass wir jede Unzucht meiden, das ist der Wille Gottes. Ich lese aus 1. Petrus 1, Verse 15 und 16, da steht geschrieben, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, Gott ist heilig. Sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott ist heilig und er möchte, dass unser Leben immer mehr Gott ähnlich wird. Dass wir jede Sünde in unserem Leben wegtun, damit die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben strahlen kann. Wir wollen durch unser Leben Gottes Heiligkeit erstrahlen lassen. Und das ist kein passiver Zustand, wo wir uns einfach hinsetzen und das Heil Gottes durch uns strahlt. Sondern es ist ein Zustand oder dieses Ziel, dass der Name Gottes geheiligt wird, das sollten wir aktiv nachjagen. Das sollten wir aktiv anstreben. Wir sollten es wünschen. Ich lese noch eine Bibelstelle aus dem Hebräerbrief 12, Vers 14. Da steht geschrieben, jaget dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist eine Aufforderung. Wir sollen es aktiv anstreben. Wie zum Beispiel Tanja, sie muss, damit sie Frieden in ihrer Familie hat, in ihrer Verwandtschaft, in ihrer Familie, muss sie sich Mühe geben. Sie muss diesem Frieden nachjagen. Hier ist geschrieben, jaget dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand Gott sehen kann. Schaut mal, es ist nicht so, dass Tanja einfach zu Hause sitzt und sagt, ja, okay, Gott wird durch mich strahlen. Sondern sie muss dem aktiv nachjagen. Das heißt, sie hat zum Beispiel mit der Nachbarin eine kleine Auseinandersetzung gehabt wegen den Blumen, die da an der Straße stehen. Und da gab es eine Spannung, einen Streit. Und Tanja meint, die Situation ist nicht gut. Und sie kauft einen Blumenstrauß und geht zur Nachbarin und sagt, du, pass mal auf, wir haben eine Auseinandersetzung gehabt, aber komm, wir haben Frieden miteinander. Ja, ich will, dass wir gut miteinander auskommen. Oder Tanja und Misha haben am Frühstück, Tanja heute von dir, ja, aber nur zum Beispiel, einen Streit gehabt wegen irgendwas, wegen den Socken, bei der schmutzigen Wäsche oder sonstiges. Und Tanja geht zu Misha und sagt, Misha, es ist so gut, dass wir Frieden miteinander haben. Ich vergesse alles, was da war. Ich nehme meine Worte zurück. Ich entschuldige mich. Komm, wir kommen gut miteinander aus. Das heißt, dieses jaget dem Frieden nach und der Heiligung, es ist ein aktiver Prozess. Man kann nicht einfach so sagen, es kommt von alleine, sondern man muss sich Mühe geben. Man muss dem das anstreben. Heiligung geschieht in Gedanken und Taten. Was sehen wir mit unseren Augen? Was hören wir mit unseren Ohren? Das heißt, damit wir heilig leben, damit in unserem Herzen es heilig aussieht, müssen wir schauen, welche Sendungen schauen wir. Schauen wir uns schmutzige Dinge an, dann ist das nicht gut, dann ist das Sünde. Hören wir eine Musik, die nicht gut ist, dann ist das Sünde, das ist nicht gut. Denken wir Gedanken, die nicht gut sind, zum Beispiel wir sind beleidigt auf jemanden, wir machen in unseren Gedanken Vorwürfe, wir suchen für uns Entschuldigungen und den anderen machen wir Vorwürfe, dann ist das nicht gut. Das heißt, wir müssten unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen, damit er durch uns, ich habe schon gesagt, Spiegel, Licht, dass seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit durch uns zu sehen ist. Ich habe schon gesagt, diese drei Worte, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Name werde geheiligt, diese drei Worte sind in einer Befehlsform in der griechischen Sprache gesagt. Heilige deinen Namen, baue dein Reich auf. Das Zweite, es ist, ich habe schon gesagt, wir sollten uns heiligen, das ist das Erste. Und zweitens, wir sollten in diesem Prozess, dass der Name Gottes geheiligt wird, wir sollten mit unseren Gebeten in diese Sache einsteigen. Gott möchte, dass wir an seinem Werk und an seinem Reich mitwirken. Gott hat es gefallen, uns zu seinen Mitarbeitern zu machen. Eigentlich braucht uns Gott nicht für sich selbst. Gott kann sehr gut ohne uns auskommen. Und doch hat Gott uns in sein Werk, das er machen will, mitgenommen. Er hat uns in sein Werk eingebunden. Und darum, es ist interessant, Gott nennt uns in der Gemeinde alle. Er sagt, wir sind Mitarbeiter Gottes. Er hat uns zu seinem Team gemacht. In 1. Korinther 3, Vers 9 steht geschrieben, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Manuel, wusstest du, dass du ein Mitarbeiter Gottes bist? Versteht ihr, Gott hat uns in seinen Plan mit eingebunden. In 1. Titus 1, Vers 7 steht geschrieben, denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Gott hat den Leitenden in der Gemeinde den Haushalt Gottes anvertraut. Das heißt, wir sind Mitarbeiter Gottes. Und an vielen Stellen nimmt Gott uns in die Pflicht, dass wir an seinen Plänen mitarbeiten. Zum Beispiel, Paul hat heute einen wichtigen, interessanten Gedanken gesagt, dass der Satan, er hat die Menschen für sich gewonnen. Und jetzt sind Christen Mitarbeiter in einem feindlichen Feld, in einem fremden Umfeld. Und Gott möchte, dass wir hier und da beginnen, wie ein Licht in dieser Welt, in dieser feindlichen Welt zu leuchten, damit seine Herrlichkeit groß wird. Gott möchte, dass wir an der Heiligung mitarbeiten durch unsere Gebete. Und darum sollten wir beten, wie es hier im Vater unser steht. Wir sollten beten, dass der Name des Herrn geheiligt wird. Gott hat uns hat versprochen, dass er uns am Weltgericht beteiligen wird. Wenn die Welt gerichtet wird, werden Christen an diesem Gericht, an diesem Weltgericht mit beteiligt sein. Ich lese aus 1. Korinther 6, Vers 2, da steht geschrieben, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Paulus will hier sagen, wir müssen in der Gemeinde Ordnung halten und bestimmte Dinge ordnen und sogar auch richten in der Gemeinde. Denn er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo wir zusammen mit Gott die Welt richten werden. Die erste Frage, dein Name werde geheiligt. Die erste Frage, hast du heute verstanden, wie wir den Namen des Herrn heiligen können? Ist es dir etwas aufgefallen in deinem Leben, was du vielleicht ändern musst, damit der Name Gottes in deinem Leben heilig wird? Hast du verstanden, dass Gott heute durch deine Gebete möchte, dass das Heil Gottes in dieser Welt besser zu sehen ist, dass das Heil Gottes in dieser Welt erstrahlt? Die erste Bitte, über die wir heute gesprochen haben: geheiligt werde dein Name. Die zweite Bitte oder Aufforderung ist: dein Reich komme. Wir bitten, dass das Reich Gottes kommen soll oder dass Gott sein Reich aufbaut. Von welchem Reich spricht Jesus Christus? Wo ist das Reich Gottes? Ich will euch mal fragen, wo ist hier auf Erden das Reich Gottes? Царство Божие? Ja. Wo ist heute das Reich Gottes in unserer Mitte? Etliche sagen im Herzen. Ich will es mal auf den Nenner bringen. Schaut mal, da wo Gott König ist, da ist das Reich Gottes. Stimmt es? Da, wo Gott bestimmen darf. Da ist das Reich Gottes. Es gibt in der Bibel verschiedene Formen vom Reich Gottes. Ich habe mal mit jemandem gesprochen und habe gesagt, schaut mal, wir beten das Vater unser, dein Reich komme. Aber wir machen uns nie Gedanken, von welchem Reich beten, um welches Reich beten wir dann. Wird Gott hier auf Erden ein Reich aufbauen oder ist das Reich im Himmel irgendwann einmal oder ist das Reich Gottes im Herzen? Wenn wir beten, dein Reich komme, dann müssen wir doch wissen, für welches Reich beten wir. Erstens können wir feststellen, dass Gott der König und Herrscher von dem ganzen Universum, von der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist. Gott ist König und Herr über alle Herren und über alle Herrschaften. Gott ist Schöpfer und der ewige Regent der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Dazu lese ich aus 1. Chroniker, Kapitel 29, Vers 11. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Gott ist der Regent, der Herrscher der ganzen Welt, des ganzen Universums, im Himmel und auch auf Erden. Stimmt es, dass Gott Herr über alles ist? So ist es. Das Gleiche können wir noch einmal in Daniel 2, Vers 44 nachlesen und mehrere andere Bibelstellen. Als weiteres hat Gott dem Volk Israel angeboten, dass er ihr König ist und somit auch ein Königreich in Israel aufbaut. Gott hatte dem Volk Israel das durch Mose angeboten. Ich lese 2. Mose 19, Verse 5 und 6. 2. Mose 19, Verse 5 und 6. Da steht geschrieben: Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Gott hat dem Volk Israel angeboten und hat gesagt: Ich will euer König sein. Ich will über euch regieren. Wollt ihr es machen? Und dann werdet ihr mein Volk sein und ich werde euer König sein. Und als das Volk Israel sich einen König wünschte, wisst ihr, wo das Volk Israel zu Samuel gekommen war und haben gesagt: bestimme uns einen König, so wie es die Heiden auch haben, dann war Gott traurig. Und er hat gesagt, die suchen jetzt einen König, aber eigentlich wollte ich ihr König sein. Und dann hat Gott zu Samuel folgende Worte gesagt, 1. Samuel 8, Vers 7. Da steht geschrieben, 1. Samuel 8, Vers 7. Und da steht geschrieben, der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Also Gott hatte dem Volk Israel angeboten, er will ihr König sein, aber sie wollten nicht, dass Gott ihr König ist. Und darum hatte Gott dem Volk Israel versprochen, dass es eine Zeit kommen wird, wo er aus dem Nachkommen des König Davids einen kommen lassen wird, der König über alles sein wird. Dieser eine, der wird ein Reich des Friedens aufbauen. Vor allem der Prophet Jesaja, aber auch nicht nur der Prophet Jesaja. Viele Propheten, Jeremia, Ezekiel, Joel, haben von einem Reich des Messias gesprochen. Und dieses Reich sollte ein Reich sein, wo der Löwe und ein Rind, ein Bär und ein Schaf miteinander auf der Weide gemeinsam weiden werden. Ein Reich des Friedens. Besonders von diesem Reich ist beim Propheten Jesaja im Kapitel 11 und im Kapitel 65 geschrieben. Jesaja 11 und Jesaja 65. Da ist geschrieben, dass ein Kind am Loch der Otter spielen wird und die Schlange wird dem Kind nichts Schädliches antun. Es wird ein Reich des Friedens sein, sodass die ganze Natur verändert wird. Auf dieses Reich warteten die Frommen in Israel. Von diesem Reich des Friedens predigte Johannes der Täufer, als er das Volk zur Buße aufrief. Schaut mal, als Johannes anfing, von dem Reich Gottes zu predigen, dann hat Johannes gesagt, tut Buße, denn das Himmelreich steht vor der Tür. Und das Volk Israel wartete wirklich, jetzt wird es anfangen. Der Messias war gekommen. Ich lese aus Markus 1, Vers 15. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, glaubt an das Evangelium. Auf dieses Reich warteten die Frommen im Volk Israel. In Markus 15, Vers 42 und 43 steht geschrieben, und dass es schon Abend wurde, weil es Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathia, ein angesehener Ratsherr, der selbst auf das Reich Gottes wartete. Und er wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu Christi. Als Jesus Christus nach Jerusalem einzog, dann hat die Volksmenge geschrien, gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Hosianna in der Höhe. Markus 11, Vers 10. Jesus sandte seine Jünger und kündigte an, dass das Reich Gottes zu den Menschen gekommen ist. Wir lesen Lukas 9, Vers 2. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranke gesund zu machen. Also als Jesus kam in diese Welt, dann wartete das ganze Volk Israel, nicht das ganze, aber die Frommen warteten, jetzt wird Gott sein Reich auf dieser Erde aufbauen. Das war ihre Hoffnung. Und dann, als Jesus Christus von den Leitenden des Volkes abgelehnt wurde, als das kam, dass Jesus abgelehnt wurde, hat Jesus Christus gesagt, jetzt wird das Reich Gottes, das Gott euch geben wollte, von euch weggenommen und einem anderen Volk gegeben. Wir lesen in Matthäus 21, Vers 43, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Frucht bringt. Und wir merken, Gott wollte dem Volk Israel ein Reich geben, hier auf Erden. Er wollte ihnen ein neues Herz geben und einen neuen Geist geben, aber sie haben den Messias abgelehnt. Und jetzt sagt Jesus Christus, jetzt wird das Reich von euch genommen werden und einem anderen Volk gegeben. Das heißt den Heiden. Und darum herrschte unter den Judenchristen eine große Ungewissheit. Was ist jetzt mit dem Volk Israel? Er hatte ihnen ein neues Reich versprochen und dann wurde das Reich zurückgezogen. Hat Gott sein Versprechen gebrochen? Wird er dem Volk Israel nie mehr ein Reich geben? Oder wird er es doch geben, aber zur späteren Zeit? Und Paulus beginnt im Römerbrief in den Kapiteln 9, 10 und 11 eine lange Abhandlung und er sagt in diesen Kapiteln einmal, sagt er, dass Gott dem Volk Israel große Verheißungen gegeben hat. Ihnen gehören die Väter und aus ihnen kommt Christus und aus ihnen kommen die Propheten. Das Volk Israel hat einen großen Reichtum, ist dann das Wort Gottes hinfällig geworden. Und dann sagt, begründet er und sagt, Gott kann seine Verheißungen zurückziehen. Er gibt seine Verheißungen nicht denen, die nach dem Fleisch zu ihm gehören, sondern die, welche vom Geiste dementsprechend sind. Als weiteres sagt er in diesen Kapiteln, dass Gott, wenn er vielfach gesprochen hat, er kann sogar das Herz der Menschen verhärten, was mit Israel auch geschehen ist. In diesem großen Beispiel, dass Gott der Töpfer ist und dass Israel ist der Ton, in diesem Beispiel, das ist eine Erklärung von der Vision, die der Prophet Jeremia hatte. Jeremia war in das Haus des Töpfers gegangen und da hat er gesehen, wie der Töpfer an der Scheibe arbeitet. Und das ist Jeremia Kapitel 18. Und aus dem Gefäß ist kein gutes Gefäß geworden. Und der Töpfer hat den Klumpen anders geformt und ein anderes Gefäß daraus gemacht. Und dann erklärt der Prophet Jeremia, Gott hat die Vollmacht. Er hat die Macht, er wollte euch etwas Gutes tun, aber ihr habt euch geweigert. Und deshalb hat Gott seine Pläne in Bezug auf Israel geändert. Und dann endet Gott dieses Kapitel, das 11. Kapitel im Römerbrief mit der Aussage, es wird eine Zeit kommen, wo Gott alle Verheißungen, die er Israel gegeben hat, die wird er erfüllen. Und in der Offenbarung lesen wir, dass in der Offenbarung 20, Vers 1 bis in der Offenbarung 20 lesen wir, dass Jesus Christus viermal davon spricht, dass es ein tausendjähriges Reich hier auf Erden geben wird. Offenbarung 20, und zwar als ein zukünftiges Ereignis. Das heißt, auf dieser Erde wird es noch ein Reich des Friedens geben, das Gott dem Volk Israel versprochen hat. Und dann werdet ihr sagen, ja, und um welches Reich sollen wir beten? Um das Reich, das Gott dem Volk Israel versprochen hatte? Oder um welches Reich sollen wir beten? Oder ist das Reich Gottes das zukünftige, das irgendwann einmal im Himmel sein wird? Und da erklärt Jesus Christus vielfach in seinen Reden, vor allem im Matthäus-Evangelium, von dem Reich Gottes. Das sind die vielen Gleichnisse von den 10 Jungfrauen, von dem Netz, das ins Meer geworfen wurde, von dem Senfkorn, von dem Schatz im Acker, von Weizen und Spreu, die gemeinsam auf einem Acker wachsen. In diesen vielen Gleichnissen erzählt Jesus Christus und sagt, das Reich Gottes jetzt ist ein unsichtbares Reich. Das sieht man nicht. Das Reich Gottes ist, wenn Gott in eurem Herzen das Sagen hat, dann ist das Reich Gottes in eurem Herzen, da beginnt es. Ich wiederhole noch einmal, das Reich Gottes ist da, wo Gott König ist, nicht wahr? Wo er bestimmen darf. Und wenn Gott in eurem Herzen bestimmen darf, dann beginnt jetzt in eurem Herzen ein unsichtbares Reich Gottes zu wachsen. Und das wird eine Zeit kommen, wo Gott alle Reichtümer oder Königreiche, das, welches er dem Volk Israel versprochen hatte, und das, was jetzt unsichtbar in unseren Herzen ist, und das, was zukünftig im tausendjährigen Reich kommen wird, das alles wird in der Ewigkeit seine Erfüllung finden. Und Jesus Christus hat einmal von diesem großen Himmelreich gesprochen, wo am Ende der ganzen Zeit all diese einzelnen Reiche für das Volk Israel und das Gott jetzt in unseren Herzen aufbaut, da werden sie ihre Erfüllung finden. Und ich lese eine Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Verse 20 bis 21. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe da, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 28, da spricht er von dem ewigen Reich und da spricht er, sagt er, von diesem großen Weltgericht. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein, wenn ihr aber Abraham und Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Hier spricht Jesus Christus von einem endgültigen, ewigen Reich im Himmel. Und er sagt, in diesem ewigen Reich werden Abraham und Isaac und Jakob sein. Das heißt, Menschen aus dem Alten Testament. In diesem Reich Gottes werden wir sein, weil Gott König in unserem Herzen war. Und für dieses Reich wollen wir beten. Es ist das Reich, nach dem wir trachten. Und darum sagt Jesus Christus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Er sagt, euer Ziel eures Lebens soll sein, das Reich Gottes an die erste Stelle stellen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird das andere uns auch zufallen. Meine Lieben, Gott baut heute sein Reich in unseren Herzen. Die erste Frage: Erlaubst du ihm, König in deinem Herzen zu sein? Wer ist Chef deines Lebens? Für was lebst du? Auf dem Herzen deines Thrones, sei es jetzt Misha oder sei es jetzt Emanuel, wer ist auf dem Herzen eures Thrones? Was ist das Wichtigste in eurem Leben? Haus, Urlaub, Gesundheit? Geld, Sparbuch oder Jesus Christus und seine Ziele. Und wenn wir in unserem Gebet beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann ist das ein Gebet, eine Bitte. Lieber Vater, ich möchte, dass du mein Leben ganz in deine Hand nimmst, dass du ein König in meinem Leben bist, dass du über alles, was ich tue, bestimmen kannst. Und wenn wir das wirklich tun, dann beginnt das Reich Gottes in unserem Herzen zu wachsen. Und wir sind wie ein Spiegel, in dem Gott zu sehen ist und dessen Herrlichkeit immer größer wird. Ich will an dieser Stelle die Predigt beenden. Dein Wille geschehe ist auch ein wichtiges Thema, eine wichtige Bitte, die wir ein nächstes Mal machen werden. Aber heute wollte ich mit euch gemeinsam dieses Gebet, das Gott, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, dieses Gebet mit euch gemeinsam beten und euch dazu aufrufen. Lasst uns aufstehen und dieses Gebet gemeinsam beten.